Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen unter dein Wort kommen dürfen. Danke dir, dass ich von deinem Wort reden darf. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen auftust, dass wir dein Wort aufnehmen, als was es ist, als Gottes Wort. Schenke uns offene Herzen und auch Ohren und auch die Konzentration, dass wir das verstehen können. Und schenke uns die Kraft zu tun, was dein Wort uns sagt. Amen. Guten Morgen bei diesem schönen Tag, möchte ich auch noch mal sagen. Und ganz besonders, Entschuldigung, will ich noch Bernhard und seine Frau begrüßen. Die sind aus Lichtenfels heute extra zu uns gekommen. Bernhard und Bärbel, ja. Ich habe heute ein Thema gewählt. Ich hatte die Freiheit, ein Thema zu wählen oder einen Text, Sex vor der Ehe. Freut mich, dass doch ein paar gekommen sind. Wobei ich trotzdem sagen will, ich denke, für manche dürfte das nicht relevant sein, weil es geht jetzt nicht um Sex in der Ehe, es geht auch nicht um Sex für Senioren oder nach der Ehe, sondern eben vor der Ehe. Und wenn ich manche so angucke, denke ich, dürfte das Thema nicht mehr relevant sein. Trotzdem können Sie vielleicht was mitnehmen und später komme ich dann nochmal auch auf eure Verantwortung zu sprechen. Die Zeit ist wie immer knapp, von daher werde ich heute nichts sagen über Ehe, nichts über Ehescheidung, nichts über Ehe für alle. Und was in diesem ganzen Thema zu tun hat, bitte seht mir es nach, ich muss mich auf das Thema konzentrieren. Denn es ist doch ein lebensnahes Thema und ich muss sagen, in meinem Leben bisher, und das ist auch schon ein bisschen fortgeschritten, habe ich noch nie eine Predigt dazu gehört. Und ich denke, wir müssen doch wissen, wie wir uns als Mensch oder als Christ verhalten sollen, wie wir manche Dinge praktizieren sollen oder auch nicht tun sollen. Und deswegen wollte ich einfach mal darüber reden. Und ich muss gestehen, ich konnte natürlich nirgends was abschreiben, weil ich noch nie eine gehört habe. Von daher ist es das, was ich halt mir deutlich geworden ist. Warum ein Ausrufezeichen? Sex vor der Ehe, Ausrufezeichen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn, dann hätten manche vielleicht ein Fragezeichen erwartet, aber kein Ausrufezeichen. Aber schauen wir uns um, wir leben in der Welt. Würde einer ein Fragezeichen verstehen? Sex vor der Ehe, natürlich. Das ist doch ganz normal heutzutage. Wie kann man überhaupt so etwas Schönes verbieten? Manche meinen, Sex vor der Ehe, das muss sogar sein. Denn wie kann ich denn mal jemanden heiraten, wenn ich nicht weiß, ob das mit dem überhaupt funktioniert? Oder als junger Mensch muss man sich doch auch mal austoben, bevor man dann in dieses Korsett der Ehe kommt, oder? Und es gibt noch ein paar Fromme, die formulieren es so, wenn die Bibel Ehescheidung verbietet, dann muss ich doch vorher wissen, ob wir auch in sexueller Hinsicht zusammenpassen. In der Tat, Ehescheidung ist in der Bibel nicht erlaubt erstmal. Momentan, in den letzten Tagen, habe ich einiges gesehen. Wir erinnern uns an die 68er Jahre. Da ist es jetzt 50 Jahre her. Und was diese ausgelöst haben, die meisten oder einige erinnern sich vielleicht noch, da ging die sexuelle Revolution los, wie es hieß. Und seitdem hat ein tiefgreifender moralischer Wandel in unserem Land stattgefunden. Als ich noch ein Kind war, da war zumindest die öffentliche Meinung und die öffentliche Moral so gegen Sex vor der Ehe. Als Christen behaupten wir, dass die Bibel der Maßstab für unser Leben sein soll. Und von daher, denke ich, liegt es nahe, dass wir mal in die Bibel reinschauen. Und das möchte ich jetzt heute mit euch tun. Und das ist vielleicht ein bisschen langatmig, dass wir mal die Bibel durchstöbern. Was sagt die denn zu diesem Thema? In manchen Dingen ist die Bibel ja ganz klar. Du sollst nicht töten. Punkt. Du sollst nicht stehlen. Was sagt sie zu diesem Thema? Ich finde keinen Satz. Ich finde keinen Satz, der sagt, Sex vor der Ehe ist erlaubt. Jawohl, Sex vor der Ehe, das musst du machen. Umgekehrt aber auch nicht. Auf keinen Fall darfst du das tun. Solchen Satz finde ich nicht. Von daher möchte ich wirklich aus vollem Ernst, dass wir mal unvoreingenommen rangehen. Dass wir unsere Urteile oder Vorurteile beiseite legen und vielleicht ein bisschen so Art wie Wissenschaftler rangehen und sagen, was steht in der Bibel zu diesem Thema geschrieben. Ich kann jetzt nicht auf alle Stellen in der Bibel zu diesem Thema eingehen, aus Zeitgründen, aber ein paar habe ich rausgesucht und wir fangen am besten mal im Alten Testament an. Gleich am Anfang, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, da heißt es, Gott schuf den Menschen und er schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Wie kann das funktionieren? Nur über Sex. Ja? Okay, sorry, mittlerweile gibt es modernere Methoden, aber normalerweise. Und fährt fort im Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, heißt es. Also ist Sex, ist Geschlechtsverkehr von Gott geschaffen, und Gott meint und sagt, das ist sehr gut. Sehr gut. Schauen wir mal weiter im ersten Buch Mose in Kapitel 2. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Hier erscheint mir die Reihenfolge wichtig und ich möchte auf diesen Vers gleich mal ein bisschen näher eingehen. Zunächst, ein Mann verlässt sein Elternhaus. Damit ist nicht gemeint, ein Junge, der nachts davonschleicht, ja, und aus dem Fenster klettert, um zu seiner Freundin zu kommen. Sondern damit ist gemeint, er verlässt sein Elternhaus, um eine neue, eine verbindliche Beziehung einzugehen. Dazu muss der Mann sich von seinen Eltern lösen. Das ist auch nicht gemeint, dass er die Beziehung nun zu seinen Eltern abbricht, aber es heißt vielmehr, aus der Fürsorge der Eltern heraus verabschiedet er sich, denn die ist nicht mehr nötig. Der Mann kann jetzt für sich selbst sorgen. Er kann sozusagen auf eigenen Beinen stehen. Der Mann hat eine gewisse Reife erlangt. Also er verlässt das und er wird anhangen. Wenn er sich von seinen Eltern gelöst hat, geht er eine neue Bindung ein und er bindet sich an seine Frau. Sie schließen einen Bund miteinander, sie heiraten also. Heiraten ist ein öffentlicher Akt, ein rechtlicher Akt. Und jeder weiß dann nun, die sind Mann und Frau. Die gehören zusammen. Ich weiß noch früher, da wurde das am Rathaus ausgehängt, wer in den nächsten Tagen heiratet. Das ist eine öffentliche Bekanntmachung. Man nannte das, das Aufgebot wurde bestellt. Dieses Anhangen oder Anhängen, das kann man auch übersetzen mit Verkleben. Das heißt, der Mann und die Frau, die sind nun in Gottes Augen nicht mehr trennbar. Klammer auf, Ehescheidung war ja in Gottes Plan nicht vorgesehen, Klammer zu. Diese beiden gehen eine dauerhafte und unauflösliche Verbindung ein. Sie wollen nun gemeinsam durchs Leben gehen, bis der Tod sie scheidet. Es geht um eine lebenslange, treue Verbindung und nicht um einen One-Night-Stand. Und was passiert danach? Da findet die Hochzeit statt und sie werden ein Fleisch sein, heißt es. Dies ist eine verhüllende Formulierung. Das finden wir oft in der Bibel. Wir finden zu diesem Thema verschiedenste Formulierungen immer so umschreibend, wenn sie meinen, dass sie miteinander Geschlechtsverkehr haben. Ehefrau und Ehemann werden nun ganz eins in diesem Einfleisch sein. Das ist etwas ganz Intimes und das wird auch in der Regel nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Denn hier passiert was, was nur diese beiden betrifft. Dieses Einswerden in der sexuellen Erfüllung und im sexuellen Glück, das greift dann auch ins tägliche Leben über. Sie führen ein Leben in der gemeinsamen Ergänzung und Hingabe. Das aus dem ersten Buch Mose im Kapitel 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist ein Text aus dem Alten Testament. Aber das ist merkwürdig. Jesus selbst zitiert diesen Vers wortwörtlich. Wir finden ihn sowohl im Matthäusevangelium Kapitel 19 als auch im Markus Kapitel 10. Also von daher findet sich dieser Text nun auch im Neuen Testament. Interessant ist zudem, dass im ersten Buch Mose unmittelbar davor erwähnt wird, dass die Frau aus der Rippe eines Mannes genommen wurde. Das sehe ich jetzt als ein wunderschönes Bild, wie Mann und Frau in Gottes Augen ursprünglich als eins gedacht waren und dass sie durch den Geschlechtsverkehr wieder eins werden sollen. Eine weitere Bibelstelle aus dem Alten Testament zeigt, dass Gott es ernst meint mit dieser Reihenfolge. Schauen wir uns 2. Buch Mose, Kapitel 22 an. Wenn eine Jungfrau verführt, wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, die noch nicht verlobt ist, und er liegt bei ihr, so muss er sie zur Ehefrau nehmen. Wir haben hier wieder eine umhüllende Beschreibung. Liegt bei ihr heißt, dass er eben Sex mit ihr hatte. Und die Aussage ist radikal. Die Aussage, die ist ohne Wenn und Aber. Er muss sie heiraten. Schauen wir uns eine weitere Bibelstelle an. 5. Buch Mose 22. Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, Klammer auf, wieder, hat Sex mit ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat. Den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Wenn aber der Mann das Mädchen auf dem Feld antrifft und sie mit Gewalt ergreift und bei ihr liegt, so soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, allein sterben. In Bezug auf diese Jungfrau sei erwähnt, wenn sie mit dem Sex nicht einverstanden gewesen wäre, in der Stadt hätte sie schreien können, da wird sie gehört. Auf dem Feld nützt das wenig. Wenn sie aber mit einverstanden gewesen ist, dann trifft sie die gleiche Strafe wie dem Mann. Eine verlobte Jungfrau, die war nämlich schon einem anderen Mann versprochen. Anmerkung. Die Bibel spricht hier immer von Jungfrau. Kennt ihr diesen Begriff überhaupt noch? Ein Begriff, den wir heutzutage in unserem Wortschatz eigentlich verloren haben. Ein Zeichen, dass wir in einer anderen Welt leben. Zweitens, die Bibel spricht hier vom Bösen, das es auszurotten gilt. Vorehelicher Geschlechtsverkehr ist also böse in den Augen des Alten Testamentes. Das ist doch wirklich starker Tobak für unsere Ohren heutzutage. Unmittelbar davor, auch im 5. Buch Mose, da will ein Mann eine Frau heiraten. Danach behauptet er, wie er sie geheiratet hatte, sie ist überhaupt keine Jungfrau mehr gewesen. Wenn er nun lügt, wird er bestraft, heißt es. Wenn sich aber herausstellt, dass er recht hatte, dann soll die Frau gesteinigt werden, weil sie vorher Unzucht trieb. Das ist wieder ein extrem hartes Urteil, finde ich, Das zeigt aber, wie extrem wichtig es in der damaligen Zeit schien, dass Sex nur in der Ehe vollzogen wird. Nächste Bibelstelle. Und jetzt komme ich zu einer Love Story. Wer kennt den Jakob und die Rahel? Na, wie lange hat er dafür gedient? Jakob musste 7 Jahre seinem künftigen Schwiegervater dienen, um Rahel zu bekommen, die er doch so liebte. Im ersten Buch Mose, Kapitel 29, heißt es: So diente Jakob um Rahel 7 Jahre lang. Und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Jakob hatte ein Ziel. Deswegen konnte er warten. Und dass sich sexuell nichts abspielte, das lesen wir im Vers 21. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. Eingehen, wieder eine umhüllende Beschreibung. Das waren jetzt nun alles Stellen aus dem Alten Testament. Aber sagen wir nicht oft, oder ich höre es manchmal, naja, das ist halt das Alte Testament. Mit Jesus hat ja eine neue Zeitrechnung angefangen. Da gilt manches aus dem Alten Testament nicht mehr oder nicht mehr so oder so. Es gibt eine andere Geschichte über ein junges Ehepaar im Neuen Testament. Auch wieder gleich am Anfang lesen wir im Lukas Kapitel 1. Eine Geschichte, die jeder kennt, denke ich, von uns, Maria und Josef. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Maria war verlobt. Die waren nicht mehr nur befreundet, sondern es stand schon fest, dass sie heiraten werden. Trotzdem hatten sie noch keinen Sex. Darauf legt offensichtlich die Bibel Wert. Denn zweimal heißt es im Vers 27, sie war eine Jungfrau. Und sie selber bestätigt das dem Engel im Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Damit ist nicht gemeint, dass sie noch nie einen Mann gesehen hat, natürlich nicht. Wieder diese umhüllende Beschreibung. Und was lesen wir? Das gleiche lesen wir im Matthäusevangelium. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Der Josef, der wollte sie daraufhin verlassen, denn es war eine Schande zur damaligen Zeit, eine Schwangere zu heiraten, sogar wenn es das eigene Kind gewesen wäre. Nun gut, können wir auch denken, Maria und Josef, die haben das halt so praktiziert. Muss ja nicht jeder so machen wie Maria und Josef. Von daher schauen wir uns eine weitere Stelle im Neuen Testament an. Und was sagt denn der Paulus dazu? Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr meidet die Unzucht und an jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und an jeder unter euch sein eigen Weib oder seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligung und Ehrbarkeit. Nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und in Vers 7, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Ich kann euch sagen, dieser Vers hat mir sehr geholfen. Und er hat mich begleitet in der Zeit, als ich noch nicht verheiratet war. Er hat mich immer wieder ermahnt, aber auch Mut gemacht in der langen Zeit des Wartens und Suchens. Und ich will auf zwei Punkte eingehen von diesem Bibelvers. Da ist einmal von Begriff Unzucht die Rede. Auf Griechisch Porneia. Porneia, da klingt schon das Wort Porno mit rein. Und dieser Begriff Unzucht, der kommt in der Bibel häufig vor. Und was meint man mit Unzucht? Grundsätzlich meint die Bibel jegliche Form von Sex außerhalb der Ehe. Jegliche Form von Sex außerhalb der Ehe. Die Formulierung gierige Lust, die finde ich eine schöne und treffende Formulierung von Martin Luther. Und ich denke, das drückt genau aus, was Paulus meint. Sex ist etwas Tolles, aber es darf nicht egoistisch sein. Und als Christen sollen wir mit dem Thema Sex anders umgehen, als es die Heiden tun. Also diejenigen, die Jesus nicht kennen und nicht ihren Herrn und Meister nennen. Was sagt der Paulus noch? Schauen wir uns den Vers 8 an. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Sollten wir Gott verachten? Für Paulus scheint es also selbstverständlich zu sein, dass Sex nur in der Ehe gelebt werden darf, und er ahnte wohl die Not, die der sexuelle Trieb in uns Menschen entfacht. Paulus spricht sich zwar grundsätzlich für die Ehelosigkeit, meint aber, wenn wir das nicht schaffen, dann sollen wir heiraten. Und das können wir im ersten Brief an die Korinther im Kapitel 7 nachlesen. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Ist es besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden? Was können wir jetzt daraus folgern? Wenn Paulus auch Sex vor der Ehe erlauben würde, dann bräuchte er das Heiraten ja gar nicht empfehlen. So, jetzt habe ich ziemlich viel aus der Bibel herausgelesen. Und wenn wir jetzt den ganzen Kontext mal anschauen, dann finde ich, ist die Sache schon klar und eindeutig. Die Bibel und damit Gott verurteilt Sex vor der Ehe. Und das sogar eindeutig und scharf. Es ist nämlich mehr als nur ein Satz, sondern es sind verschiedene Ausführungen, auch in unterschiedlichen Kontexten zusammenhängen, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Aber wenn man das alles in Summe sieht, finde ich, dann kommen wir doch zu einer klaren und eindeutigen Aussage. Und da gibt es sogar noch ganz scharfe Worte im ersten Korintherbrief, als auch im Hebräerbrief, dass es heißt, dass eben solche Menschen nicht in das Reich Gottes kommen werden, die Unzucht treiben. Soweit. Soweit zur Bibel. Und nun komme ich schon zum letzten Punkt meiner Ausführungen. Das waren nun klare und eindeutige Worte, wie ich finde. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum? Warum verbietet das Gott? Grundsätzlich will ich sagen, ich hatte eine Erkenntnis in der letzten Zeit, dass ich nicht alles verstehen muss, was in der Bibel ist und geschrieben steht. Und nicht alles muss mir einleuchten. Aber es ist auf jeden Fall wissenschaftlich bewiesen, dass jemand, der mit mehreren Partnern zusammen war, die Bindungsfähigkeit nachlässt. Je mehr Partner ich habe, desto weniger kann ich mich zum Schluss letztendlich noch binden. Und das ist sicherlich nicht gut, wenn wir doch noch, sagen wir, die Ehe als Ziel vor Augen haben. Denn sexuelle Erlebnisse, die brennen sich in unserem Gehirn ein. Und auch unsere Empfindungen, die können wir nicht einfach auslöschen. Und wenn man dann später mal mit jemandem fest zusammen ist, die Gefahr, dass Vergleiche hochkommen, wie war das damals mit dem, mit der, ja, die ist groß. Und sogar noch im Geschlechtsverkehr mit dem eigenen Ehepartner kommen solche Gedanken hoch, solche Empfindungen hoch. Und das ist einfach nicht gut für einen gemeinsamen Lebensweg und eine Ehe. Und wie kann man noch treu sein, wenn man vielleicht noch immer jemand anders oder verschiedene andere im Kopf hat und dann vergleicht, der war damals so und das war so mit dem und der wäre vielleicht doch besser gewesen und das hat mit dem besser geklappt. Von daher denke ich, sind diese Bibelstellen auch für uns zum eigenen Schutz gedacht. Und schließlich an die jungen Leute vielleicht gewendet, wenn ihr mal verheiratet seid, wollt ihr mit jemandem zusammen sein, der vielleicht schon mit 10 oder noch mehr durch die Betten gehüpft ist? Ist das vielleicht erstrebenswert? So, und jetzt komme ich zu denjenigen unter uns, die auf Gottes Wort horchen wollen. Und sagen, ja, wie soll ich denn damit umgehen? Oder anders formuliert, frage ich, wie willst du deinen Glauben leben und wie sieht deine Art der Nachfolge aus in Bezug auf Sexualität? Und ich will erstmal grundsätzlicher werden. Auf welcher Basis, auf welchem Fundament willst du dein christliches Leben führen und aufbauen? Das gilt jetzt allgemein. Ist es das Wort Gottes? Ist es die Heilige Schrift, die Bibel? Ist sie es ganz? Oder ist sie es teilweise? Und wenn letzteres der Fall ist, welche Teile akzeptierst du und welche Teile nicht? Wenn du anfängst, an der Bibel als solches zu zweifeln und wenn du anfängst, Dinge, die dir nicht gefallen, zu ignorieren, dann kannst du schnell in so einen Kreislauf kommen, dass du immer mehr Dinge rausnimmst aus der Bibel, weil die nicht dir angenehm sind, sage ich mal vorsichtig. Und du baust dir dann deine Theologie selber zusammen. Und ich nenne das immer, ich habe ja schon mal erwähnt, Scherenschnitt-Theologie. Man schneidet sich sein Glaubensleben zusammen, man schneidet auch Dinge weg, die eben einem nicht passen. Und man nimmt aber auch ein bisschen Sachen vielleicht hinzu, die gar nicht in der Bibel stehen. So dass man so sein eigenes Christsein ganz angenehm leben kann. Und in dieser Gefahr stehen wir als Christen immer, auch als Erwachsene und Langjährige. Von daher brauchen wir Predigten, wir brauchen Hauskreise, wir brauchen Geschwister und wir brauchen die Bibel, die uns immer wieder einen Spiegel vorhält und uns ermahnen möchte, dass wir doch den Weg mit Gott so gehen, wie Gott es möchte. Von daher möchte ich dich ermutigen und erneut ermutigen, die ganze Bibel als den Willen Gottes zu akzeptieren. Und auch das, was wir vorhin gehört haben. Nimm die Bibel als die Basis deines Glaubens und deines ganzen Lebens und vertraue darauf, dass Gott es gut meint. Mit dem, was er uns als sein Wort gegeben hat. Und ich finde von Zinzendorf einen schönen Vers, da haben wir auch ein Lied drin, das heißt, wenn sein Wort nicht mehr soll gelten, worauf mag der Glaube ruhen? In der Tat, worauf willst du deinen Glauben stützen? Auf was soll er sich ausrichten, wenn es nicht die Bibel ist und das Wort Gottes? Und nicht zuletzt finden wir auch in der Bibel viele, viele Zusagen für diejenigen, die seinem Wort gehorsam sind, denen er Segen zuspricht und reichen Lohn. Zurück zum Thema. Wenn du der Forderung und den Maßen der Bibel in Bezug auf Sex vor der Ehe nicht nachkommst, dann ist es deine Entscheidung. Mit den Konsequenzen müssen wir immer leben, wie und wo wir auch in unserem Leben entscheiden. Und damit muss man durchs Leben gehen. Wenn du aber die Bibel ernst nimmst, dann kann es im praktischen Alltag sehr, sehr schwer werden bei diesem Thema. Und hierfür kann ich kein Patentrezept geben. Aber eine Möglichkeit, das hat uns der Paulus aufgezeigt, ist heiraten. Das ist gut. Denn sie ist der Raum, die Ehe ist der Raum, in dem wir eben diese sexuelle Erfüllung haben können, praktizieren dürfen und sogar sollen. Nur diese Alternative ist nicht für jeden eine Alternative. Zumindest vielleicht mal momentan nicht. Man ist vielleicht zu jung. Man ist sich vielleicht gar nicht sicher, ob man den anderen überhaupt heiraten will oder wird. Oder auch die ganzen Umstände sprechen noch nicht dafür. Denn wohlgemerkt, die Ehe ist in den Augen der Bibel und Gottes eine lebenslange Angelegenheit. Nun, wenn heiraten keine Alternative ist, was macht man dann? Ich möchte euch vielleicht ein bisschen teilhaben lassen, wie es bei mir war. Und ich werde vielleicht jetzt auch ein bisschen offen. Ich war ja bereits schon über 40 Jahre alt, als ich geheiratet habe. Von daher, sage ich mal, bin ich nicht ganz Theoretiker auf diesem Thema. Und ich stehe jetzt hier auch nicht als Superheiliger. Und ich muss wirklich sagen, es war ein Kampf. Von Kind auf wusste ich, dass Sex in die Ehe gehört. Meine Eltern haben mir das nicht explizit gesagt, aber es stand für mich außer Frage. Aber ich bin überzeugt, dass viele mir sehr nahestehende Menschen für mich gebetet haben. Und jetzt komme ich jetzt zu den Älteren, eingangs zurück. Ihr habt zumindest die Aufgabe, sage ich, zu beten für eure Kinder, Enkelkinder und anderen jungen Menschen, weil ihr da Verantwortung habt. Sicherlich, wer kann auch mit diesen jungen Menschen reden? Aber die Einflussmöglichkeiten, würde ich auch sagen, aus eigener Erfahrung, sind begrenzt. Oder sehr begrenzt. Es ist schier unmöglich, Jugendlichen etwas Mahnendes zu sagen, wenn es um das Thema Verliebtsein geht. Und wenn dann die Hormone noch verrückt spielen, dann setzt ja sowieso der Verstand aus. Trotz aller guten Vorsätze. Aber ich sage, die Macht Gottes ist größer. Und ich möchte eben euch Ältere und Verheiratete auffordern, tretet ein im Gebet für eure Kinder und für Menschen, wo ihr Verantwortung seht. Tretet in den Riss ein, fleht zu Gott, unserem Herrn, dass er sie durch diese schwierige Zeit hindurch führt, in Reinheit und Ehrbarkeit, wie es Paulus schreibt. Glaub ja nicht, dass es einfach war für mich. Ja, okay, ich wollte die Welt kennenlernen. Ich wollte vieles an vielen Orten studieren und das braucht Zeit. Und von daher stand eine frühzeitige Eheschließung für mich eigentlich nie zur Diskussion. Trotzdem. Aber warum sollte ich eine Freundin haben, wenn ich von vornherein wusste, dass ich sie eh nicht heiraten werde? Ich wusste, ich würde solch einen Menschen zutiefst verletzen, denn meine Absichten wären ja nicht lauter gewesen, sondern egoistischer Natur. Einfach Mittel zum Zweck, um meine eigenen Wünsche zu befriedigen. Aber trotzdem war natürlich dieser Kampf da, der Wunsch und diese Spannung im Gefühlsleben. Kommt zum nächsten Aspekt. Gottes Wort. Tägliche Bibellese. Als ich mein zweites Studium abgeschlossen hatte, war ich 27 Jahre alt. Und dann wollte ich noch promovieren. Da verdienen wir auch noch nicht viel. Ging erneut an die nächste Uni. Und an der Uni, da gibt es ja sehr viele attraktive Frauen. Wird heute auch noch so sein, denke ich. Und allmählich könnte man die Sache ja mal angehen. Und so dachten auch viele liebe Geschwister. Die haben gesagt, Armin, die wäre doch was für dich. Oder die andere, die. Und dann wird man dann manche arrangierten auch so Kaffee trinken oder Grillsachen irgendwie, wo man auch Frauen kennenlernen kann. Denn ich war in einer sehr lebendigen und großen Gemeinde. Und zudem war ich noch in der christlichen Studentenarbeit und meistens ist das sowieso ein Frauenüberschuss. Also das Angebot war wider aller Wahrscheinlichkeit. Das war einfach irre groß. Aber irgendwie konnte ich mich in keine verlieben. Es war merkwürdig. Meine Augen waren richtig gehalten. Warum wohl? Vielleicht, weil manche für mich gebetet hatten. Meine Mutter, meine Patentante oder so. Und in dieser Zeit war ich dann irritiert. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bat einmal Gott intensiv um die Frau fürs Leben. Und nach einer längeren Gebetszeit und einer intensiven Bitte zu diesem Thema, da hat Gott mir geantwortet. Es war am Vormittag und hat gesagt, nimm dir keine Frau in dieser Stadt. Es war der 28. Februar 1987. Damals war ich 32 Jahre alt. Also musste ich weiter warten. Aber das war eindeutig die Aussage. Und von daher sind auch gut gemeinte Ratschläge von Christen nicht immer hilfreich. Aber in dieser Zeit wurde mir ein Bibelvers eine große Hilfe und da steht im Hiob, Kapitel 31. Da sagt Hiob, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Natürlich kann man das Begehren nicht einfach abstellen oder ausschalten, bis Gott uns den Ehepartner vor die Füße legt. Aber doch kann ich mir eine gewisse Haltung antrainieren, nicht zuerst nur das Sexuelle zu sehen, sondern den Menschen, den Charakter, seine Wesenszüge und so weiter. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, Armin, du musst noch 9 Jahre warten, ich wüsste nicht, denn 9 Jahre ist noch eine ewig lange, lange Zeit. Aber mit Gottes Gnade ging jeder Tag, ging jede Woche, ging jedes Jahr vorbei. Gott gab jeden Tag Kraft, Hoffnung und Glauben. Woher nahm ich die Kraft und den Glauben? Aus der Bibel. Die Bibel wurde so für mich zum persönlichen Wort Gottes. Oft unterstreiche ich in der Bibel Wörter, ganze Sätze. Schreibe manchmal auch ein Datum dazu, sodass ich mich noch erinnern kann, sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, 28.02.1987. Aber es gab auch natürlich Phasen, da konnte ich mit Psalm 42 nur sagen, Gott, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so trauernd einhergehen? Aber die Antwort kommt gleich im Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Vertraue auf Gott. Und ich dachte, Gott hätte mich vergessen. Aber nein, er hatte mich nicht vergessen. Von daher möchte ich dich ermutigen, jeden Tag in der Bibel zu lesen und das als Gottes Wort auch für dich zu nehmen, in deiner Situation. Gott will dich immer ansprechen. Und er spricht oft und häufig durch sein Wort in der Bibel an, was er als sein persönliches Wort für dich benutzt. Und das gleiche Wort kann für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Aussagen beinhalten. Und aber für jeden Menschen kann es einen in seine Situation hinein reden und ihn ermutigen, trösten oder auch ermahnen. Jetzt noch zwei kleine praktische Hinweise. Wenn du dich in einen anderen Menschen verliebst, dann möchtest du ihn doch kennenlernen, oder? Du möchtest wissen, was das für ein Typ ist. Und wie lernst du diesen Menschen kennen? Am besten, wenn du gleich mit ihm ins Bett steigst, oder? Dann weißt, wie er ist, wie es funktioniert. Nein, so eben nicht. Wir haben heutzutage, finde ich, die Reihenfolge verwechselt. Nicht umsonst kommen die vielen Ehescheidungen und Trennungen daher. Kennenlernen tut man am besten jemanden, indem man diesen Menschen beobachtet, wie er sich verhält. Und zwar am besten, wie er sich verhält in der Gesellschaft. Wie er sich verhält, wenn er unter anderen Menschen ist. Wie reagiert er? Wie spricht er? Wie schnell wird er zornig? Wie hilfsbereit ist er anderen gegenüber? Weil wenn man verliebt ist, dann mag er schon hilfsbereit sein, solange diese Phase noch anhält. Aber ist er auch anderen Menschen gegenüber hilfsbereit und so weiter? Von daher ist es gut, wenn du am besten viel Zeit mit ihm verbringst, aber in der Gesellschaft, mit anderen, nicht mit ihm allein. Wenn du mit ihm allein bist, dann lernst du ihn vielleicht nicht so gut kennen. Denn da ist man oft nicht so ehrlich. Und da verstellt man sich, wenn man verliebt ist. Aber im Alltag, da zeigen sich eher die wahren Charakterzüge. Der letzte Punkt, feste Regeln. Noch ein praktischer Tipp. Ich war damals auch auf einer Missionskonferenz von Operation Mobilisation. Da hörte ich folgende Regeln. Die hat dieses Missionswerk für ihre Teilnehmer aufgestellt. Wenn sich jemand in einen anderen verliebt, dann stürmt er nicht gleich los auf den anderen zu, sondern dann spricht er erstmal zu seinem Seelsorger oder zu seinem eben Bruder oder so oder Schwester. Spricht er mit dem, ein erfahrener Christ, was meint er dazu? Sicherlich gewöhnungsbedürftig, fand ich aber gut. Und eine Regel, die auch bei Operation Mobilisation gilt, wenn zwei sich lieben, dann gibt es eine feste Regel, die sie vereinbaren müssen. Wir fassen uns nicht unter die Kleider. Feste Regeln, finde ich, sind wichtig und hilfreich, denn sie sind wie ein Damm und sie können uns helfen, nicht so weit zu gehen. Wie schon gesagt, die Hormone spielen verrückt und es ist sehr schwer, dem Begehren Einhalt zu gebieten, wenn man nicht vorher feste Regeln vereinbart hat. Amen.